erst muss man die Technologie in der Hand haben, dann wäre es auch gut, wenn wir irgendwelche Daten haben können. Problem ist hier aber, die meisten Daten gibt es halt auf Englisch in Amerika. Und momentan ist so, die besten Modelle sind die, die am meisten Daten vorher gefressen haben, die am meisten Daten an denen trainiert wurden. Und da ist noch die Frage, wie kommt man davon weg? Weil da immer was drin sein wird, ein bisschen was wie Amerikaner denkt dann oder wie Amerikanerin denkt. Oder kann man Modelle bauen mit viel weniger Daten und dann europäische Daten einfüttert. Momentan ist es mehr Daten ist besser, aber das sind alles Sachen, die wir uns anschauen müssen. Es besteht auch eine große Gefahr, dass man verschiedene Menschen in so Blase einwickelt. Ja? Also die KI sagt immer das, was einer hören möchte. Die Vorurteile werden immer wieder verstärkt. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Es kann auch mit solchen Technologien sehr viel Gutes gemacht sein. Vielleicht kann Krebs geheilt werden, vielleicht kann der Klimawandel so aufgehalten werden, dass unsere Nachfahren auch gut leben können. Also man kann mit der gleichen Technologie auch sehr, sehr viel Gutes machen. Weil vielleicht muss ich ja Mensch sein, um wissen zu können, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Weil wenn ich noch nie Hunger gehabt habe, wenn ich noch nie traurig war, weil vielleicht meine Mutter gestorben ist oder sowas, wie soll ich das nachempfinden können? Wir können auch nicht empfinden bei Maschinen, was heißt es, wenn jetzt kein Strom da ist oder wenn zu wenig Daten da sind oder sowas. Ja?
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns ja mit dem Sinn und auch dem Unsinn der Digitalisierung. Und unser Schwerpunktthema dieses Jahr ist ja künstliche Intelligenz. Wen wundert's? Ich habe im Jahr 1991 meine Diplomarbeit an der TU München beim Professor Manfred Breu abgegeben. Wir sind uns nicht bewusst begegnet, aber im gleichen Jahr hat der Kommilitone eine bahnbrechende Diplomarbeit bei seinem Betreuer Jürgen Schmidhuber abgegeben. Bei Insidern wird es jetzt schon klingeln. Wen ich heute zu Gast habe, das Papier über LSTM, was das ist, werden wir uns noch unterhalten, gehört zu den meistzitierten KI-Publikationen und ist ein Treiber der Deep Learning-Revolution der letzten 12 Jahre. Ohne seine Erfindung wäre Siri zu groß für ein iPhone. Durch eine andere Idee hat sich Amazon eine läppische Milliarde Dollar oder so heute gespart. Mein heutiger Gast, das ist der Sepp Hochreiter, Professor Sepp Hochreiter. Er leitet an der Johannes Kepler Universität Linz das Institut für Machine Learning und das Labor für Artificial Intelligence, also AI Lab und noch viel mehr. Und er ist auch Startup-Unternehmer. Darüber werden wir uns unterhalten. Lieber Sepp, herzlich willkommen.
Ja, hallo, hallo allerseits. Freue mich, dass ich hier bin.
Ja, Sepp, was hast du von Amazon denn für deine Erfindung bekommen?
Ja, ich habe nicht nur von Amazon nichts bekommen, ich habe auch von Google nichts bekommen, von Microsoft nichts bekommen und die Chinesen haben auch nichts gekommen. Also das war damals das LSTM, wenn ich da zurückgehen darf, hast du da eh gerade gesagt, hast du auch studiert, habe ich damals in meiner Diplomarbeit gemacht, da ist mein Betreuer der Jürgen gerade nach Amerika gegangen, später haben wir es wieder aufgegriffen. Und dann...
Also nicht einmal ein Drink von Amazon?
Nee, das ist später gekommen. Später habe ich wenigstens ein Mojito rausgeholt. Aber damals da hat es ja keinen interessiert. Man muss auch so sagen, wie ich dann wieder an die Uni zurück bin, ich habe kurz zwischendurch gearbeitet, haben wir das eingereicht auf die NeurIPS, also die wichtigste Konferenz bei uns. Und es ist glatt abgelehnt worden, das LSTM zu Anfang. Und natürlich ist es dann nicht patentiert worden oder habe ich gedacht, es wird was. Hätte ich nie erwartet, dass ich was dafür kriege, wenn es gleich beim ersten Einreichen abgelehnt wird. Also es hat danach noch überhaupt nicht so ausgeschaut. Das ist alles viel später gekommen.
Also du hast zumindest einen Beitrag für die Menschheit geleistet. Ich selber habe mich, neuronale Netzwerke, die haben mich schon vom Studium her fasziniert. Später bin ich mit Expertensystemen gescheitert. Im Jahr 2012 hätte ich aus fester Überzeugung gesagt, das wird nichts mehr mit künstlicher Intelligenz oder neuronalen Netzwerken. Du bist da gegen den Strom geschwommen, wie du schon beschrieben hast. Was hast du uns voraus gehabt? Oder war das einfach nur bayerischer Sturheit?
Ja, es war anders. Ich habe eben an der TU München Informatik studiert Und die meisten Sachen waren ja nicht interessant, war ein bisschen alt, waren irgendwelche Sachen, die man vor 50 Jahren, 20 Jahren gemacht hat. Und nur dieses eine Fach, diese neuronalen Netze, die waren irgendwie interessant. Da hat keiner genau gewusst, was kommt raus, was passiert da. Und das fand ich faszinierend. Also nicht irgendwas Altes nachkauen, sondern irgendwie was machen, wo noch gar keiner weiß, was geht. Und dann habe ich eben auch einen Jürgen dort getroffen, der hat auch ein gewisses Charisma. Und der hat mich halt in die Begeisterung für neuronale Netze halt reingezogen. War aber damals in Deutschland, in Europa, überhaupt nicht der Mainstream. Die Mainstream-KI war die symbolische KI, war die Expertensysteme, Knowledge Graphs, Logik, solche Sachen waren dort. Und diese neuronalen Netze waren wirklich so ein Randgebiet. Aber ich fand es begeisternd, weil es einfach komplett was anderes war, noch nicht ausgeforscht, einfach viel drin war.
Und vor allen Dingen sehr, sehr kleine Systeme. Also uns haben ja einfach irgendwie die Rechenkapazitäten gefehlt. Erst als unsere Kollegen und später unsere Kinder viel Computerspiele gespielt haben, sind ja die Preise dann von den Systemen gesunken und man konnte endlich rechnen damit.
Richtig, ja. Nee, das ist auch dort beim ersten LSTM und so weiter, hat man das auf so Toy-Daten, wie wir jetzt sagen, gemacht. Man merkt sich eine 1 oder merkt sich eine 0 über 100 Zeitschritte. Solche Sachen hatten wir. Das hat sich jetzt natürlich komplett geändert. Aber das war lang so. Erst 2006, wie es dann losgegangen ist mit Deep Learning und dann 2010, 11, da haben wir dann die rekurrenten Netze, das LSTM ist ja ein rekurrentes Netz, dass ich was merken kann, wieder ausgepackt. Und da haben wir gemerkt, hey, mit diesen vielen Daten, mit diesen schnellen Computern, mit den GPUs, und wenn man da viele Daten über die Modelle mit den GPUs rechnet, funktioniert das plötzlich. Wir hätten damals ja gar nicht sehen können, dass das so gut funktioniert, ja, weil man einfach Computer und Daten braucht.
Ja, also es hat eine Menge Daten gebraucht. Es hat uns dann auch das Internet mitverschafft und die Spielkonsolen, die hatten alle diese Grafikkarten drinnen. Und interessanterweise sind die eben besser geeignet als normale CPUs. Jetzt deine Erfindung, Long Short-Term Memory, eigentlich in sich ein Widerspruch. Du hast da ein sehr schönes Bild von einem Wanderer, um das zu erklären.
Eigentlich muss ich anders erzählen. Dieses Long-Short-Term-Memory, wo es herkommt, ist, es gibt die normalen neuronalen Netze und es gibt die rekurrenten neuronalen Netze. Die rekurrenten neuronalen Netze sind die, die praktisch sich selber aktivieren können. Wenn man sich selber aktivieren kann, wenn ein Neuron sich selber aktivieren kann, kann sie sich merken, ich war vorher schon aktiv, weil ich habe mich ja selber aktiv. Das sind also rekurrente Netze, sind Netze, die sich was aus der Vergangenheit speichern können. Und für was steht Long Short Term Memory? Erstmal gibt es ein Memory und dann gibt es ein Langzeitgedächtnis, Long Term Memory. Aber das sind die synaptischen Gewichte, Was ich erfunden habe, ist, was in der Sequenz ohne synaptischen Gewichte jetzt zu ändern, sich was zu merken. Das ist eigentlich ein Kurzzeitgedächtnis. Short-Term-Memory. Aber ich habe ein sehr langes Short-Term-Memory erfunden, sozusagen, dass man sich was merken kann. Typischerweise, damals war es so, man hat sich bei der Sequenz nur noch das letzte oder vorletzte Sequenz-Element merken können, weil die rekurrenten Netze nicht stark genug waren. Und wenn man da gesagt hat, ein Mann mit einem blauen Hut geht über die Straße oder über die Straße mit einem blauen Hut auf dem Kopf geht ein Mann. Einmal ist Mann am Anfang vom Satz und einmal ist Mann am Ende vom Satz. Aber es ist vielleicht später gleich wichtig, um was zu verstehen. Und die rekurrenten Netze zu der Zeit, zu der damaligen Zeit, hätten nur die letzten zwei, drei Wörter gesehen. Und das LSTM, das Long Short-Term Memory, das hat halt alle Wörter auf gleichem Level verarbeitet, konnte alles abspeichern, egal ob es an erster Stelle, an fünfter Stelle oder an zehnter Stelle oder an letzter Stelle stand.
Das ist ja das ganz Interessante an diesen Systemen überhaupt. Wir kennen ja jetzt GPT und GPT scheint ja, also es spielt offensichtlich keine Rolle, was die Bedeutung der Wörter ist. Ja, also es werden einfach die ganzen Sätze, statistische Zusammenhänge zwischen Wörtern, das ist ja eigentlich nur Syntax, und da wird dann prognostiziert das letzte Wort. Was du ja jetzt eigentlich schreibst, wenn ich das richtig verstehe, ist sowas wie Semantik. Also dass der blaue Hut oder mit dem blauen Hut über die Straße oder über die Straße mit dem blauen Hut, diese Dinge haben die gleiche Bedeutung. Kann man sich das so vorstellen?
Na, erstmal geht es rein, um es abzuspeichern. Natürlich, wenn man dann Aufgaben lösen möchte, und da war LSTM schon immer stark, führt es auch zur Abstraktion. Das heißt, ich kann mir nicht alles speichern. Das heißt, ich muss verschiedene Sachen in einem Memory Cell speichern. Jetzt, wenn ich sage, blauer Hut, vielleicht denke ich mir, das Blau ist vielleicht nicht so wichtig, aber dass er einen Hut auf hatte, ist vielleicht wichtig. Das weiß ich aus anderen Aufgaben. Wenn es zum Regnen anfängt, ist das wichtig. Oder dass dann eher später vielleicht ein Mann ist, der einen Hut auf hat oder so. Ja. Also muss ich mal überlegen, was ich speichere. Und es ist wurscht, ob das ein großer Hut, kleiner Hut ist, soweit es ein Hut. Das ist schon eine Abstraktion. Und da war LSTM immer sehr gut, sich das Wesentliche rauszunehmen und abzuspeichern, zu abstrahieren.
Was du jetzt beschrieben hast, ist, du hast dir mit diesem LSTM etwas überlegt, ja, und Jahre später hat sich das als erfolgreich herausgestellt, als die Rechenleistung so weit war. Das ähnelt ja auch ein wenig, wie wir es bei den Transformatormodellen sehen. Man hat eine neue Technik erfunden. Auf einmal stellt sich die als sehr erfolgreich raus. Man macht Vergleiche mit anderen Systemen und kommt eigentlich erst im Vergleich drauf, was da richtig gut funktioniert. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass man, also quasi man muss ausprobieren. Oft ist erklärt worden, diese Transformatoren, da sind wir über eine neue Technik drüber gestolpert. Wir haben das eigentlich gar nicht so geplant. Beschreibt es den Vorgang, den wir jetzt im Moment erleben, dass wir viel ausprobieren müssen und eigentlich gar nicht, so wie wir es aus der symbolischen Informatik gewöhnt sind, wir machen Beweise und erklären es dann und können dann bereits erklären?
Ja, vielleicht noch, ich komme gleich drauf, erst mal zur Geschichte. So 2010, 11 ist das LSTM für Sprachverarbeitung groß geworden, bis eben 2017, kommen wir gleich zu dem Zeitpunkt, und da war es in jedem Handy drin, in der Alexa, in Google Siri, Amazon hat es für Übersetzungen verwendet. Also das LSTM war ja überall drin. Dann haben wir sowas gemacht, und das hat Attention geheißen. Das heißt, ich habe eine Sequenz, und wenn ich an der Stelle stehe, muss ich schauen, wo schaue ich jetzt zurück? Schaue ich dahin zurück? Und dieses Attention, das war immer in den LSTM-Netzwerken drin. Und man hat gesagt, dass man hat so ein rekurrentes Netz mit einem Speicher, man verarbeitet das mit einem Speicher, aber jetzt hat man zusätzlich noch, darf ich mal zurückschauen in diesen rekurrenten Netzen. Und dann ist 2017 eben diese Revolution passiert von Google. Das heißt, Attention is all you need. Die haben dann gesagt, ich brauche nur Attention und brauche das LSTM nicht mehr. LSTM weg und ich bin irgendwo und schaue nur noch zurück, muss aber genau schauen, wo ich zurückschaue. Und ab 2017 haben wir gemerkt, dass dieses Attention gut funktioniert. Dann haben wir die richtige Architektur gefunden, wo man dieses Attention, dieses Zurückschauen einbaut. Das war diese ResNet-Architektur. Dann haben wir noch gefunden, da muss man Layer-Norm machen. Also man hat noch einiges dazu bauen müssen und dann hat es funktioniert. Und das hat man sich nicht errechnet, das haben wir ausprobiert. Man hat ganz viel ausprobiert, bis ich gemerkt habe, ja, das Attention, wenn man es richtig baut, ohne dem LSTM funktioniert besser. Und was den riesen Unterschied zum LSTM damals gemacht hat, war, man hat das Attention parallelisieren können. Das Zurückschauen war immer paarweise, ich habe ein Wort, das schaut zu allen anderen Wörtern zurück. Ich habe nur so paarweise Interaktionen gehabt. Das LSTM hat immer alles in den Speicher reingetan, ich habe immer alles neu mit dem ganzen Speicher verarbeiten müssen. Und die haben das super schnell machen können, mit einer Attention sehr, sehr stark parallelisieren. Das heißt, die haben viel größere Netzwerke bauen können, viel größere neuronale Netze und viel mehr Daten in der gleichen Zeit lernen, die Trainingsdaten extrem viel größer machen können. Und es hat so einen Sprung gegeben in der Sprachverarbeitung, in der Textverarbeitung, dass LSTM da nicht mehr am Markt war bei Sprache und Text, wo einer schon bei Reinforcement Learning war es immer noch da, Dota und AlphaStar, die Sachen sind immer noch mit LSTM gelaufen. Aber in der Sprachverarbeitung war der Transformer da. Transformer war diese Sache und da war dieses Zurückschauen, dieses Attention plus diese Architektur, diese spezielle Architektur, diese ResNet-Architektur. Und das ist es, reines Ausprobieren, das ist nicht errechnet worden. Und auch heutzutage, wenn ich ein Netzwerk laufen lasse, es muss, man weiß nicht warum, es geht in ein gutes Lernverhalten rein und dann lernst du durch bis zum Ende. Wenn ich aber zwischendurch mal was verändere, die Lernrate erhöhe, ein bisschen was verändern, dann fliegt es mir um die Ohren. Das heißt, es ist überhaupt nicht verstanden, es gibt so Architekturen, es gibt so Systeme, die, wenn man dann trainiert, dann gleiten es bis zum Ende hindurch. Wenn ich ein bisschen was verändere, explodieren es. Aber wenn ich es vom Anfang an verändert habe, dann finden sie einen anderen Weg und gehen auch recht weit. Also das heißt, die tun sich irgendwie in so ein Lernmulde da rein verkriechen und bis zum Ende durchtrainieren. Und es ist nicht verstanden. Man muss ganz, ganz viele Parameter ausprobieren, man muss viele Architekturen ausprobieren, um das richtige Ding zu haben. Wenn man es dann hat, funktioniert es aber erstaunlich gut.
Also das eine, was du erzählt hast, ist ja, LSTM läuft sequenziell, das heißt der Reihe nach. Man muss also viele Dinge nacheinander tun und viele Dinge miteinander abgleichen. Also ein sehr aufwendiges Problem und da kann man nicht einfach 17 Rechner gleichzeitig beschäftigen oder in diesen Serverarchitekturen sind das ja Hunderttausende von Rechnern gleichzeitig. Das ist also offenbar der Vorteil von den Transformatoren, dass man sehr viel gleichzeitig rechnen kann, weil die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dingen, die sind isoliert und ich kann sie einzeln behandeln. Würdest du aber sagen, wenn man jetzt deutlich mehr Rechenkapazität zur Verfügung hätte, dass dann LSTM sich auswirken würde, besser aus, oder wenn man eine Möglichkeit finden würde, LSTM zu parallelisieren, dass auch diese Technik auf mehreren Rechnern gleichzeitig laufen kann?
Na klar, das ist, was man immer mehr gesehen hat, also das sind die Scaling Laws, dass immer davon abhängt, wie gut ich bin, von wie groß ist mein Modell, wie viele Parameter habe ich zum Einstellen und wie viele Daten füttere ich dieses Modell. Und da war ich mir sicher, schon immer sicher, dass das mit LSTM auch gehen würde, im Prinzip, wenn man es richtig macht, also wenn man schnell machen kann, wenn man genügend Daten in kurzer Zeit durchschickt. Und wie du weißt, habe ich es ja vor kurzem eben auch gezeigt mit XLSTM, habe ich ja genau gesagt, jetzt müssen wir auch, wenn wir es machen, mit den richtigen CUDA-Kernels, das sind auf den NVIDIA-Grafikkarten die ganz schnellen Kernels, Programme, die wir da machen, wie man die für LSTM machen kann. Und da haben wir jetzt auch verschiedene Varianten. Eins ist super schnell parallelisierbar, fast genauso wie Transformer. Und ein anderes nicht ganz so, weil ich immer noch diese sequentielle Sache habe, aber die haben wir runtergebrochen, dass es nur noch leicht schwäche ist. Und schau, wir schaffen es auch. Wir schaffen auch gute Ergebnisse zu haben, teilweise bessere Ergebnisse als Transformer und andere Architekturen. Und sind wir super froh, weil eine Sache bleibt halt beim Transformer, der, wenn ein Wort hat, muss auf alle alten Wörter zurückschauen. Und wenn er ein neues Wort hat, dann muss er wieder auf alle vorherigen Wörter zurückschauen. Und das ist wie so eine obere Dreiecksmatrix auffüllen, das ist quadratisch in der Sequenzlänge. Und beim LSM tue ich alles neu in ein Memory rein und ich schaue nur noch im Memory nach. Das heißt, hier bin ich linear in der Sequenzlänge. Und es gibt mir halt einen riesen Vorteil, wenn ich rekurrente Netze nehme, in der Rechenzeit, aber auch Rechengeschwindigkeit und so weiter. Und da hoffen wir, dass sich das dann durchsetzt, was der Transformer, was ihn erlaubt zu parallelisieren, dass ich so eine riesen Matrix zugleich aufbaue, auf die ich dann schaue. Aber ich muss auf die ganze Matrix schauen. Wir brauchen ein bisschen länger, um immer das Memory aufzubauen, aber wir haben schon immer gleich da das Memory, wir müssen da nicht mehr zurückzuschauen. Aber ich finde es auch unnatürlich, wie wir, wenn wir jetzt reden, dass ich von unserem Gespräch von Anfang an immer mir alle Wörter nochmal durch den Kopf gehen lasse, jedes einzelne Wort, das wir gesprochen haben und dann ein neues Wort generiere. Das glaube ich irgendwie nicht, Wenn wir reden, glaube ich, habe ich was in meinem Gedächtnis, ich kann mich an was erinnern, über was wir gesprochen haben, vielleicht habe ich auch manchmal was nicht so gut in Erinnerung, aber ich generiere das neue Wort von dem, was ich schon im Kopf habe und ticke nicht alles durch, das glaube ich irgendwie nicht.
Also man fragt ja bei den Transformern, haben die das verstanden, was sie ausspucken? Und wenn meine Kinder in eigenen Wörtern erklären einen Sachverhalt, dann lobe ich sie für ihr Verständnis. Also da ist ja was. Ja, aber die Transformer scheinen ein bisschen mehr zu sein wie, oder erinnern mich ganz stark an Menschen mit Demenz, die in der Welt gut zurechtkommen. Ja, weil diese Menschen sagen das, was wir von ihnen erwarten. Das machen die Transformer. Sie sagen das, was man an dieser Stelle sagen könnte. Ja, nicht das, was an dieser Stelle klug ist. Jetzt sind wir bei dem, und das ist ja alles inspiriert von der Biologie. Deswegen, das ist ja nicht Zufall, dass das neuronale Netzwerke heißt. Ja, wir haben zwar neue Techniken eingeführt, der Geoffrey Hinton hat ja die Einbahnstraße in unseren Neuronen in einen Gegenverkehr verwandelt, also wir haben das Ganze noch einmal verbessert, aber bestimmte Dinge von unserem Gehirn, da sehen wir, sind wir immer noch voraus. Und was du jetzt sagst ist, man könnte erwarten, wir wissen es nicht, ja, aber man könnte erwarten, dass das Verständnis damit sich steigert. Vielleicht sogar die Halluzinationen verschwinden?
Die Halluzinationen erstmal nicht, weil die zwei Sachen, die du richtig gesagt hast, die Transformer, aber auch alle anderen Large Language Models, auch mein Excel-SDM, wird darauf trainiert, das nächste Wort vorherzusagen. Und deswegen hört sich sehr plausibel an, weil die genau Menschen, die sowas schon mal gesagt haben, nachahmen, imitieren. Darum hört sich wie ein Mensch an. Ja klar, weil es ein Mensch vorher schon gesagt hat, ja. Und wenn es jetzt mehrere Texte zur Sache gibt, mergen die Texte so klug, dass es anhört wie ein vernünftiger Text. Ja. Aber alles, was die machen, ist, für mich ist es mehr so wie eine moderne Datenbank. Moderne Datenbank, da kommt das ganze menschliche Wissen, ganz viel Wissen rein. Aber was redundant ist, versuche ich ein bisschen zusammen zu tun. Halluzinieren kommt jetzt wieder daher, aus zwei Gründen. Das Ding muss das nächste Wort vorher sagen. Entweder habe ich keine Fakten, habe ich keine Input-Fakten. Also jemand fragt mich zu was, ich weiß aber nichts drüber. Aber ich muss ein Wort generieren. Ich bin gezwungen, ein Wort auszuspucken. Also fange ich irgendwas an, bis ich irgendwo reinkomme, was plausibel anhört, weil in einer anderen Situation ein Mensch sowas Ähnliches gesagt hat. Passt jetzt vielleicht aber nicht. Eine zweite Möglichkeit ist, entweder habe ich keine faktuale Basis, habe ich keine Fakten dazugelernt, oder ich habe widersprüchliche Fakten im Input. Also der eine sagt so, der andere Artikel sagt so, ich habe drauf trainiert und jetzt muss ich was sagen. Jetzt kann ich in die eine Richtung und die andere Richtung abbiegen. Auch da fangen sie an, einfach irgendwas sich zu fantasieren, was widersprüchliche Sachen gibt. Das sind die zwei Gründe, entweder habe ich keine Fakten oder die sind zu wenig dort, dass ich es in den Gewichten gelernt habe. Oder es sind widersprüchliche Sachen. Da fange ich an zu halluzinieren. Aber das bleibt im System noch so da. Man kann Halluzinieren zum Beispiel aufspüren, weil da das System ein bisschen unsicher ist. Da ist das nächste Wort nicht total hundertprozentig. Das ist das Wort, weil ich schon so oft gehört habe. Sondern könnte das oder das sein. Man weiß, wann es unsicher wird, das System. Aber erstmal muss man, da forscht man dran, Wege finden, wie man das vermeidet, dass halluziniert oder sagt, hey, da weiß ich nichts dazu und nicht einfach irgendwas daher redet.
Ja, also man ist ja verblüfft. Manchmal sagt man, aber liebes ChatGPT, da liegst du falsch. Und dann entschuldigt sich GPT und sagt, ja genau, oder? Also das ist halt ein anderer Mechanismus wie der Mensch, der ja von vornherein wissen sollte, was er sagt. GPT widerspricht sich selber ganz schonungslos.
Ja. Ja, klar, wurde aber auch feingetunt. Also vielleicht muss man auch bei diesen Large Language Model mal sagen, was das sind. Das sind irgendwelche großen neuronalen Netze, die sind auf großen Texten trainiert worden. Das sind englische Texte in den meisten Fällen. Diese englischen Texte werden von Amerikanerinnen oder von Amerikanern generiert. Also tun die Dinge, was ausspucken, Sätze machen, Wörter ausgeben, die eine Amerikanerin machen würde. Dann später wurden es feingetunt, weil wenn ich was Frage stelle, kann es ChatGPT ja mit der Gegenfrage antworten, weil es das auch öfters gesehen hat, oder sagen, ja, das möchte ich jetzt nicht antworten, mich interessiert es mehr das Thema, dass man responsive für so eine Frage antwortet, das ist, und auch freundlich, zum Beispiel ganz freundlich zu sein. Und das hat man dann nach Indien geschickt, und die Inder haben dann gesagt, ja, du musst jetzt hier freundlicher sein, hier musst du aber auch antworten. Jetzt haben wir so ein Ding und alle unsere Kinder haben das. Das hat die Werte von Amerikanern und die Freundlichkeit von Indern. Und das ist gerade ein Ding, mit dem unsere Kinder umgehen. Also amerikanische Wortvorstellungen und indische Freundlichkeit, was unsere Kinder gerade jeden Tag hernehmen.
Ja, Und natürlich sind alle Kulturen wertvoll. Wir wollen heute in unserer Kultur auch leben, oder? Das ist heute auch für uns wertvoll. Das verstehe ich gut. Es geht sogar so weit. Ich beschäftige mich viel mit digitaler Ethik. Und ein Ethiker-Kollege von mir hat GPT-3 gefragt zur Problemschwangerschaft, was kann man tun? Und Abtreibung ist immer ein tragisches Thema, aber das ist als Option genannt worden von GPT-3. In GPT 3.5, in GPT-4 kam das nicht mehr vor, der Schwangerschaftsabbruch. Da fließt ja scheinbar mehr ein, auch die Werte. Auch vielleicht möchte man sich mit den Republikanern nicht verscherzen.
Ja, man, da fließt wirklich mehr rein. Wir wissen zum Beispiel nicht mal, diese Dinge sind von großen amerikanischen Firmen jetzt in den meisten Fällen gebaut. Man weiß ja gar nicht, welche Texte die rausfiltern, gar nicht reingeben, welche Texte die reingeben. Wenn die einfach ganz viel Texte reingeben, da wo drin steht, Elon Musk ist der Präsident von Amerika, dann wird das Ding ausspucken, Elon Musk ist der Präsident von Amerika. Ja, vielleicht haben die irgendwelche religiöse Texte, kulturelle Texte oder sonstige Sachen reingenommen oder rausgenommen, ist aber sehr gefährlich, weil dann vielleicht bestimmte Sachen nicht sind. Dann beim Feintuning, vielleicht haben sie feingetunt, dass man auf bestimmte Themen nicht antworten darf, soll. Alles, wo irgendein Lebewesen tot sein könnte, vielleicht haben sie sowas wegtrainiert, indem sie sagen, das Thema darfst du aber nicht anschneiden. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ja. Aber da kann man viel tun, erstmal bei den Originaldaten und später nochmal beim Feintunen.
Also das wird relativ spannend und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es nicht schaden kann, wenn wir sowas auch in Europa haben.
Genau, das wäre genau mein Grund, warum wir auch mit dem Excel-System vorangehen. Erst muss man die Technologie in der Hand haben, dann wäre es auch gut, wenn wir irgendwelche Daten haben können. Problem ist hier, aber die meisten Daten gibt es halt auf Englisch in Amerika. Und momentan ist so, die besten Modelle sind die, die am meisten Daten vorher gefressen haben, die am meisten Daten an denen trainiert wurden. Und da ist noch die Frage, wie kommt man davon weg? Weil da immer was drin sein wird, ein bisschen was wie Amerikaner denkt dann oder wie Amerikanerin denkt. Wie kriegt man das wieder raus? Oder kann man Modelle bauen mit viel weniger Daten und dann europäische Daten einfüttert? Momentan ist es mehr Daten ist besser, aber das sind alles Sachen, die wir uns anschauen müssen.
Das Spannende dabei ist, dass ja auch deine und meine Geheimnisse mit den Geheimnissen von Millionen anderen vermischt werden da drin und statistisch aber nicht mehr relevant sind. Ich habe zum Beispiel mal mit Midjourney ein Bild generiert für eine bayerische Firma von Landwirten, die ein Selfie machen und dann sagen die, diese eine Frau, das ist die bayerische Landwirtschaftsministerin, die hat sich in ein vollkommen generisches Bild eingeschlichen, weil sie, weiß ich nicht, auf 30% aller Bilder vorhanden war. Aber sonst war keiner in seiner Privatsphäre irgendwie verletzt. Ja? Also die Statistik scheint das ein wenig auszugleichen, dass ich ja das sozusagen die irrelevanten, kleinen, vielen verteilten Geheimnisse, die stecken ja da, die kriegt man ja nicht mehr raus.
Da gibt es auch immer wieder, zum Beispiel auch, was ich, Thomas Mustermann und so weiter, wahrscheinlich wird es auch viele solche Adressen geben. Es kann aber sein, dass irgendwo eine Adresse ist, Telefonnummer oder sonst was, die ganz oft irgendwie im Internet aus irgendwelchen Gründen aufgeschieden ist. Das wird natürlich sofort was sein, was das Ding ausspuckt, was es so oft gesehen hat und wirklich diese Zeilenabfolge von der Telefonnummer sofort ausspucken kann. Also da weiß ich, es kann auch eine private Telefonnummer sein, wenn da irgendeine Nummer...
Ja, klar. Da gibt es ja krasse Beispiele von jemandem, wo in Amerika der Nullpunkt ist und da werden alle Pakete hingeliefert, die keine Adresse haben. Ja? Also solche wilden Outlier, aber die Frage, die sich damit verbindet, du hast ja gesagt, das ist eine Datenbank, da wird zusammengefasst, könnte man sagen, neuronale Netzwerke sind ein Kompressionsverfahren?
Das sowieso, also man kann sogar weitergehen, künstliche Intelligenz ist vielleicht Komprimierung. Ich gehe sogar noch weiter, unsere ganze Physik, alle, was wir gelernt haben bis jetzt, die ganze Physik ist Komprimierung, unsere Sprache ist Komprimierung. Da kann ich anfangen, Sprache, wenn ich da einen Baum sage, habe ich schon sehr viele Bäume zusammengefasst. Ich tue nicht jedes Detail vom Baum sagen, sondern ich bin am Baum vorbeigefahren. Wenn ich jedes einzelne Blatt beschreiben müsste, wird es viel sein. Also ich habe das jetzt aufs Wesentliche hoffentlich zusammen gemacht. Das ist Kompression. Ja, physikalische Gesetze sind noch besser. Mit dem kann ich viel beschreiben. Und nur noch so kleine, vielleicht muss ich nur noch die Fehler, die Abweichungen von der physikalischen Sache, weil es kleine Noise gibt, dass es kleine Ungenauigkeiten gibt, muss ich nur noch das beschreiben. Also physikalische Gesetze sind ja eine super Komprimierung von irgendwelchen Vorgängen. Ich sage, das folgt diesen physikalischen Gesetzen. Fast alle Bewegungen habe ich gut beschrieben. Ja? Und manche sagen, Intelligenz ist Komprimierung. Wenn ich sehr viel komprimieren kann, wenn ich die Welt mit ganz wenig Regeln und Sachen verstehen kann. Je mehr Regeln ich habe, umso besser kann ich komprimieren. Je mehr physikalische Gesetze ich erfinde, die kompakt, klein, kurz sind, umso mehr kann ich komprimieren. Das heißt, vielleicht ist Intelligenz auch nur Komprimierung und natürlich neuere Netze komprimieren, das ist ein Funktionsapproximator, statt dass ich die Einzeldaten habe, tue ich alles in eine Funktion rein. Und die Funktion ist sowas wie physikalisches Gesetz oder sonstige Regeln, soziale Regeln sind auch Kompression, dass viele verschiedene Situationen durch eine Regel beschrieben werden. Vielleicht ist Kompression Intelligenz, wer weiß.
Total faszinierend. Es ist ja GPT 3.5 mit an 570 Gigabyte an Daten, also mit ganzen Kommandos und den ganzen Steuerzeichen entfernt, also nur 570 Gigabyte. Von GPT 4 wissen wir es nicht, ich jedenfalls nicht. Die Firma OpenAI heißt ja OpenAI, weil sie alles geheim hält, aber die 750 Gigabyte, es gibt Klone, die sind nur 2 Gigabyte groß und haben trotzdem eine Leistung von, glaube ich, 95% oder so. Es scheint, als könnte man das komplette Weltwissen in wenige Gigabyte komprimieren.
Wie viel Gigabyte weiß ich jetzt nicht, aber erstmal muss man wissen, dass man, das weiß man auch schon von anderen Aufgabenstellungen, auch bei CNNs, also bei Bildverarbeitung, dass man erst ganz große Netze braucht. Extrem große Netze, um eine Lösung zu finden, um zu schauen, wie kann ich das komprimieren, wie kann ich die verschiedenen Sachen, die ein bisschen verschieden sind, da Ähnlichkeiten erkennen und die in die, Gewichte stecken. Was man dann gesehen hat, dass man mit sehr viel kleineren Netzen diese großen Netze abbilden kann.
Approximieren
kann. Und man findet zwar nicht die Lösung von den großen, also die großen Netze finden die Lösung, man sehen nur Sprache, sehen nur Bilder, die kleinen Netze werden nicht die Lösung finden. Aber von der existierenden Lösung, die nochmal runterzubrechen und kompakter darzustellen, das ging immer. Weil ich dann halt viel mehr Informationen habe, ich weiß genau, was das Netz bei verschiedenen Inputs macht, bei auch Inputs, die es in der Welt gar nicht gibt, also irgendwelche sich ausgedachten Sachen, und kann immer besser dieses Originalnetz approximieren. Dazu brauche ich aber nicht die Komplexität. Die Komplexität habe ich gebraucht, um überhaupt eine Lösung zu finden, um überhaupt den Text und den Text zu finden. Das geht um dasselbe mit anderen Wörtern, um den zusammen zu bringen. Also um eine gute Lösung zu finden und um die Lösung kompakt darzustellen, sind zwei Paar Schuhe.
Okay, aber es ist total faszinierend und du hast ja selber gesagt, wir verstehen das. Es gibt eben niemanden auf der Welt, der genau versteht, wieso GPT, wieso diese Systeme so gut sind. Ja, also die beste Zeit, um Informatiker zu sein. Jetzt macht das auch Angst. Ja, also der Ilya Sutskever zum Beispiel, der fürchtet sich, ich meine, er ist in der Sowjetunion geboren, der fürchtet sich vor der immerwährenden Diktatur. Ich denke mir, er stellt sich die Frage, immerwährende Diktatur der künstlichen Intelligenz, was wäre, wird er sich vielleicht fragen, wenn Stalin meine Technik zur Verfügung bekommen hätte. Ja, also da geht es gar nicht darum, um die bösartige Superintelligenz, sondern einfach nur um den Missbrauch, weil wir eben viele Dinge noch nicht verstehen. Kurze Seitenfrage, der Ilya Sutskever ist der technische Direktor von OpenAI, der ist verschwunden. Hast du ihn in Linz bei dir irgendwo versteckt?
Oh, nein, weiß gar nicht, dass er verschwunden ist, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich kenne ihn ja, von Anfang an, weil zum Beispiel sein berühmtestes Paper war Sequence-to-Sequence-Learning. Und das war ein LSTM. Ja. Danach habe ich gleich gesagt, hey Elia, super coole Sache, und haben schon gekannt. Und bei OpenAI hat er mich oft gefragt, was sollen sie machen bei OpenAI. Da haben wir eher gedacht, so einen Turing-Test, wenn man so einen großen Turing-Test macht, aber man weiß nicht, wie man das durchziehen kann, dass jeder ist. Dann haben wir Robotik gemacht und diese autoregressiven Language Models, sind eher so nebenbei gelaufen. Dann haben wir noch Dota und so weiter. Das habe ich da nicht mehr vorgeschlagen, das hat mich nicht so interessiert. Aber wir haben immer geredet, wie kann man mit dem vielen Geld zeigen, dass die KI einen Fortschritt nach vorne macht. Und dass das die Language Model waren, das hat keiner gedacht, auch bei OpenAI keiner. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der verschwunden ist.
Ja, nach dieser Geschichte mit dem Sam Altman. Aber was hältst du von seiner Angst? Also fürchtest du dich auch vor der immerwährenden Diktatur der künstlichen Intelligenz oder ist das ein
Denkfehler? Nein, aber du hast es eh schon gesagt, ich fürchte mich dann eher vor der immerwährenden Diktatur von Menschen. Ob die das mit man sieht es ja in manchen Ländern, dass sie wieder wählen lassen und dann das Gesetz ändern, dass noch mehr Amtsperiode kriegen und so weiter. Die KI selber wird nichts machen, aber natürlich kann es wie jede Technologie eingesetzt werden, um was Böses zu tun, um auch Leuten weh zu tun. Klar, und natürlich mit mehr, mit besserer Technologie, mit auch KI-Technologie dann, kann ich viel Unheil anrichten, kann ich auch natürlich jetzt, wenn ich so einen diktatorischen Staat habe, viel mehr überwachen, viel mehr schauen, überall Kameras, Drohnen und so weiter haben, da muss man aufpassen. Aber die Übeltäter sind nicht die Methodik, das sind die Menschen, die dann das so einsetzen. Da muss man halt aufpassen, muss man auch wissen, was die Technologie machen kann. Andere Sache ist, es besteht auch eine große Gefahr, dass man verschiedene Menschen in so Blase einwickelt. Ja? Also die KI sagt immer das, was einer hören möchte. Die Vorurteile werden immer wieder verstärkt.
Reproduziert. Genau. Ja.
Und die KI wird dann belohnt oder wird gesagt, hey, das hast du gut gemacht, haben wir eh schon immer gedacht, sucht sich nur noch die Nachrichten aus, die der Benutzerin, dem Benutzer genau gefallen und plötzlich bin ich in der Blase. Es gibt jetzt schon Leute, die irgendwie bei sozialen Medien in der Blase sind, aber die KI kann sowas verstärken und die können Leute eben, die komplett den Bodenhaftung verlieren, die Realitätsverlust haben. Ja, auch das sehe ich jetzt als große Gefahr, aber auch natürlich, dass KI, was ich von Waffensysteme bis aber auch Überwachung von Menschen und so weiter eingesetzt werden. Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Ich war in Seoul in Südkorea und dann waren halt da in der Firma bei Samsung und so weiter überall Kameras und so. Und wir gesagt, ihr habt ja nicht Angst davor, die Firma schaut da überall zu, auch beim Mittagessen und über. Er sagt, nein, das ist gut, die sollten draußen, die sollten überall sein, die Kameras, weil wenn da so Kameras sind, dann brauche ich mein Auto nicht absperren, meine Kinder können spielen, da tut keiner was. Wenn ich was verliere, wenn ich meine Geldbörse oder meinen Autoschlüssel verliere, wird gleich einer kommen und es zurückbringen, weil es man ja auf der Kamera sieht. Da würde ich mich so sicher fühlen. Und das sieht man vom Kultur ist anders, wenn mir dann aus Deutschland, Österreich kommt, da haben wir eine ganz andere Geschichte, wenn wir sagen, hey, okay, das kennen wir schon, da kann auch ganz was Schlimmes passieren. Und die haben es genau andersrum gesehen und gedacht, boah, hey, die denken aber anders.
Buddhistische Kulturen sind schamorientiert. Die haben einen ganz anderen, wir sind ja schuldorientiert, wir haben ja persönliche Schuld unserem individuellen Gott gegenüber, der sieht alles und hört alles, der ist immer da, deswegen haben wir so eine hohe Empfindsamkeit gegenüber der Überwachung. Und es ist ja auch so, wie du sagst, soziale Netzwerke, die lassen uns in Abgründe schauen, aber es sind eben keine technischen Abgründe, es sind menschliche Abgründe. Und die müssen wir wahrscheinlich lösen, ja, bevor wir der Technik die Schuld geben an diesen Entwicklungen. Ja, genau. Andererseits, wenn es jetzt gefährlich ist, warum machen wir es dann? Warum lassen wir eigentlich nicht die Forschung von uns? Viele sagen ja, das ist wie die Atombombe, hätte der gute Oppenheimer doch bitte die Finger davon gelassen.
Ja, aber es ist ja noch was Schlimmeres. Es gibt da was, das muss der Teufel gemacht sein und das ist der elektrische Strom. Den kann man nicht mal sehen, man klangt hin und dann kriegt man eins drauf. Das muss ein Teufelswerk sein. Sollte man nicht lieber ohne Strom leben? Oder Autos, wo so viele Leute tot werden? Oder der Computer und so weiter? Ja, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Es kann auch mit solchen Technologien sehr viel Gutes gemacht sein. Vielleicht kann Krebs geheilt werden, vielleicht kann der Klimawandel so aufgehalten werden, dass unsere Nachfahren auch gut leben können. Also man kann mit der gleichen Technologie auch sehr, sehr viel Gutes machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du weißt, dass die besten Klimamodelle in der Hydrologie aus Linz kommen, von uns kommen. Ja, das sind die Flutwarnungsmodelle, die in Amerika eingesetzt werden, vom Staat und in Kanada vom Staat, in Israel vom Staat. Und das sind die Modelle, die auf dem Google-App jetzt gibt. Google hat so eine App rausgegeben, wo man dann schauen kann, gibt es bei mir eine Flut, muss ich was machen, ist mein Haus in Gefahr, Flutwarnungen, um da Feuer zu machen. Das sind unsere Modelle und es sind Klimamodelle. Es sind, wenn es regnet, wie viel Wasser ist in den Flüssen, weil das ist ja dann oft der Schnee, kommt später, weil es schmilzt, ist im Boden, ist in den Pflanzen. Das sind komplexe Modelle. Und da hatten wir mit LSTM, das war auch ein LSTM-Modell eben, die besten Modelle. Und das ist was Gutes, vorherzusagen, wie viel Wasser ist in den Flüssen, um auch zu sagen, was wird passieren, wenn es 2 Grad heiß ist, wenn man den Fluss begradigt und so weiter. Also was ich sagen möchte, ist diese KI-Modelle, auch wenn man es für was Schlimmes einsetzen kann, man kann es auch für ganz was Gutes einsetzen in der Medizin.
Warum weiß das keiner?
Ja,
warum wird das nicht bekannt?
Ja, da gibt es aber auch eine kleine Sache. Die KI hat ein Riesenproblem durch Hollywood. Ja, da gibt es sowas wie Terminator oder The Matrix und so weiter. Schon auch bei Raumschiff Enterprise und so weiter ist immer losgegangen, wo irgendeine Maschine, irgendein Computer uns bedroht, gescheit ist, ja. Das ist eine schlimme Sache. Ein zweites großes Problem, das erste Problem ist Hollywood. Hollywood, ganz schlimm. Das zweite große Problem ist, weil man gesagt hat, das ist Intelligenz. Es ist sowas, jetzt haben wir Maschinen gebaut, die fahren schneller, als wir laufen können. Die können schwerere Sachen heben, wie wir heben können. Und dann haben wir immer noch gedacht, naja, wenigstens können wir besser denken. Und jetzt kommt auch noch was daher, das besser denken soll wie wir. Und es ist die letzte Kränkheit der Menschheit.
Die letzte Kränkung, jawohl, die vierte.
Und das ist halt auch ganz was Schlimmes, wo, wenn wir nirgendwo besser sind wie die Maschinen, ja, dann sind wir ja gar nichts mehr.
Ja, genau. Und diese Frage ist ja offen. Ja, weil wenn alles Unmenschliche durch künstliche Intelligenz erledigt ist, ist ja das, was übrig bleibt, der Mensch.
Genau. Aber wenn der Mensch nicht so gut ist, was man sich vorgibt, gut sein, solche Leistung bringen kann, ist der Mensch aber nur zweiter Klasse Sache auf dieser Welt, weil irgendwelche Maschinen besser sind. Das will keiner haben.
Es gibt eine Sache, die kann man nicht digitalisieren und das ist die Eigenverantwortung.
Ja, genau. Ja, das auf jeden Fall. Was ich auch, eine zweite Sache, die vielleicht ist, ist Empathie. Weil vielleicht muss ich ja Mensch sein, um wissen zu können, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Weil wenn ich noch nie Hunger gehabt habe, wenn ich noch nie traurig war, weil vielleicht meine Mutter gestorben ist oder sowas, wie soll ich das nachempfinden können? Wir können auch nicht empfinden bei Maschinen, was heißt es, wenn jetzt kein Strom da ist oder wenn zu wenig Daten da sind oder sowas, ja.
Ja, genau. Genau. Wir können auch nicht wissen, was es heißt, eine Maschine zu sein. Und die Maschine selber ist ein Psychopath, die analysiert uns im Detail, aber kann eben selber nicht spüren, nicht die eigenen Emotionen spüren. Ja, sehr schön. Ja. So, jetzt hast du das Paper veröffentlicht. Der Benchmark schaut gut aus. Ja, ich meine, das Überraschende an dem Benchmark ist ja, ihr habt ja da eigentlich noch nicht nachgetunt und reingearbeitet und optimiert und trotzdem sind viele dieser Sprachmodelle, viele der mittlerweile klassischen Modelle wie GPT übertroffen. Ihr habt jetzt auch Geld gekriegt, habe ich gelesen.
Ja, nein, wir haben jetzt auch eine Firma gegründet, also auch um bloß dieses Paper zu machen, haben wir schon 10 Millionen Euro in die Amazon Cloud investiert, also praktisch um einfach diese Versuche machen zu können. Ja. Das sind jetzt noch nicht die ganz großen Modelle oder nicht größere Modelle, aber wir wollten erstmal sauber alles aufbauen und die Scaling Loss zu zeigen, weil das Scaling Loss heißt, also wenn ich beim kleinen Modell noch größeren Modell immer es funktioniert, ich bin immer besser wert, weil ich auch, wenn ich es jetzt mal ganz groß mache, werde ich wahrscheinlich wieder besser werden. Und wir haben auch gezeigt, dass wir bei allen Modellen besser sind wie die Transformer-Technologie oder andere Technologien. Es war schon super Genugtuung, dass man so viel riskiert hat, mal reingeschaut hat. Wir haben es schon gewusst, dass es eigentlich gut sein muss. Aber das hat sich richtig rausgestellt. Jetzt müsste man noch, die Programme sind noch nicht ganz so schnell wie bei Transformer. Man muss auch wissen, Transformer 2017 kommen, jetzt haben wir 2024, 7 Jahre hat die ganze Welt an den getunt mit den großen Firmen. Und bei mir waren es 3-4 Leute, ja, die da mal was gemacht haben. Und wir haben auch nicht, das Geld haben wir zwar verbraucht, aber da haben wir auch nicht viel machen können mit dem Geld. Man hat nicht alles ausprobieren können. Da gibt es so viel, liegt so viel Brach, gibt es noch so viele Möglichkeiten, Ideen zu haben. Aber dass wir mit dem, was wir nur ausprobiert haben, schon so weit gekommen sind, ich bin total stolz. Also es freut mich total.
Also ich kann meine Begeisterung auch schwer verstecken. Die große Frage ist aber natürlich, ich meine, Wir sind Europäer, aber warum ist dein Koffer nicht schon gepackt? Warum sitzt du nicht im Silicon Valley? Warum bleibst du da?
Ja, ich meine, ich habe das ja beim LSD war es auch so, da hat es noch keiner gekannt, dann haben sie es hergenommen, dann haben sie gesagt, nee, nee, das machen wir jetzt, jetzt geht es nur noch ums Engineering. Hier wäre jetzt die Idee, dass man es auch mit der Firma, dass man diese Technologie in Europa hält, dort auch mit Firmen zusammenarbeitet und dann die Technologie weiterentwickelt. Bei mir war es ja bei der ersten LSTM-Technologie, die war dann bei Amazon, die war dann bei Google, Microsoft oder sonst was. Aber ich habe nichts damit machen können, ja, weil die haben das intern weiterentwickelt und da hat es zwar Labs gegeben, aber die waren dann in Amerika. Ich habe da auch keinen Zugriff mehr gehabt. Aber hier wäre auch die Idee, dass man weitermachen kann, was drauflegen kann, die Technologie auch hier hält und weiterentwickelt. Das wäre natürlich total spannend, auch forschungsmäßig, was man da alles noch machen kann. Ich hätte noch so viele Ideen.
Also mit der Technik kann man ja, mit dem Engineering kann man richtig reich werden. Ist das deine Motivation?
Na, reich werden, mei, was, das ist, coole Ideen haben ist noch viel besser. Die coolen Ideen, sowas, so eine Idee wie LSTM kann man sich auch mit viel Geld nicht kaufen. Elon Musk kann sich nicht die LSTM-Idee kaufen, die hatte ich mal. Diese coolen Ideen haben und darum zu spielen, das ist ja viel besser. Was möchte man mit viel Geld machen? Die tollen Erfolge kann man sich nicht erkaufen.
Genau. Also man kann, das Geld ist dann Mittel zum Zweck, aber ich kenne jetzt niemanden, dem es ums Geld geht. Geld hilft uns heute, bestimmte Dinge umzusetzen, und das werden wir heute in Europa auch noch schaffen müssen. Denn wie wir gesagt haben, die Technik greift überall ein und sie planiert die verschiedenen Kulturen. Also am Ende haben wir eine kleinste gemeinsame Weltwahrheit, aber unsere kulturelle Reichhaltigkeit eingebüßt.
Ja, genau. Und das mit ChatGPT und so weiter umso mehr, weil es von denen dominiert wird, die Technologie beherrschen, die Technologie entwickelt haben und draufsetzen und die Daten zur Verfügung stellen. Beide Sachen ist gerade in Amerika sehr viel. Chinesen versuchen jetzt mit ihren Sprachen sehr mehr gegenzuhalten, aber es wird sehr stark dominiert von Amerika.
Ja, und da wollen wir, das sind natürlich unsere Freunde, aber unsere eigene Kultur und auch der Wohlstand entsteht ja durch die Technik. Das ist ja auch der Grund, warum wir immer wieder das Gute durch das Bessere zerstören, weil sich nur so Wohlstand halten lässt. Also Stagnation gefährdet unseren Wohlstand, und ich denke, das leistet hier einen wichtigen Beitrag.
Ja.
Sepp, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir in dieser turbulenten Zeit genommen hast für den Podcast Digital Sense Maker.
Ja, sehr gerne, ne? Hat Spaß gemacht. Danke.
Gut, freut mich total. Wir haben uns jetzt wirklich beschäftigt mit der Historie dieser Sache, mit dem unerwarteten Erfolg. Ja, manche sagen ja, diese neuronalen Netzwerke hätten frühestens in 10 Jahren so weit sein dürfen. Und jetzt aber auch die Idee aus Österreich, aus Europa, aus dem deutschsprachigen Raum, dort mithalten zu können. Ich wünsche euch wirklich, also ich halte euch fest die Daumen, ich werde das weiter berichten, und viel Erfolg.
Vielen Dank, danke dir.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.